Und ich wusste in diesem Moment, dass ich mich bewusst für einen anderen Weg entscheiden muss. Dass ich meine Blaupause loslassen muss, meine idealisierte Zukunft, dass ich einen neuen Weg finden muss, ganz bewusst, um nicht in der Sackgasse des Vermissens und der Traurigkeit über die Entwicklung des Lebens stecken zu bleiben. Genau das haben wir gerade in anderen Worten schon beschrieben. Und das finde ich deshalb bemerkenswert, dass es wirklich ein ganz bewusste, Routine ist falsch, aber Ritual war.
Ja.
Routine wäre schlimm, wenn man es täglich macht, aber deshalb lass uns da mal ein bisschen reinzoomen. Das hat dir sicher auch deine Erfahrung vorher schon dieses Skillset eben gegeben, dass das wichtig ist. Aber was hat dir in diesem Moment, und wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was alles dahin geführt hat, aber was hat dir genau da den Mut gegeben, für dich so einen Neuanfang zu initiieren, da Schritt eins eines neuen Weges zu gehen?
Naja, also man muss vielleicht erklären, wie ich an den Geiranger Fjord gekommen bin. Also ich hatte eine jahrelange Kinderwunschreise hinter mir und hatte meinen letzten Versuch gestartet, ganz bewusst. Ich wusste, es ist der letzte, und ich wusste, wenn ich das Ergebnis dieses letzten Versuches in Händen halte, dann ist das endgültig. Dann ist das das Ergebnis, mit dem ich leben werden muss. Und während dieser Wartezeit, das sind immer so 2 Wochen, ergab sich auf einmal die Möglichkeit, ans Nordkap zu fahren mit dem Schiff. Und ich hatte jahrelang auf die Chance gewartet, das war immer ausgebucht, alles. Und die riefen auf einmal an und sagten, jemand ist krank geworden, willst du nicht? Und dann habe ich das irgendwie als Wink des Schicksals gesehen und wusste ganz genau, dass ich so ungefähr einen Tag vorher, vielleicht zwei, aber eigentlich einen Tag vorher das Ergebnis bekommen würde. Das heißt, ich gehe an Bord dieses Schiffes, ja, also ich fahre mit dem Schiff in ein neues Leben. Entweder in das als Mutter oder in das als eine Frau, die niemals Mutter werden wird. Und das war mir sehr klar. Und als dann das Ergebnis negativ war, habe ich den Koffer entsprechend gepackt, weil mir völlig klar war, das ist diese Reise, die geht jetzt in ein neues Leben. Du wirst dich jetzt darauf einstellen müssen. Du wirst in diesem Leben keine Kinder haben können. So. Und alles, was du damit jetzt verknüpft hast und was in deiner Kiste war und auf deinem Moodboard und so, das musst du gehen lassen. Und ich habe dann einen Plan gemacht, wie so oft in meinem Leben, und habe gesagt, ich nutze diese Woche hoch zum Nordkap, um Abschied zu nehmen. Nördlicher geht's nicht. Dann muss ich mich umdrehen und dann geht's zurück in ein neues Leben. Und dann nutze ich die Woche zurück, um alles zu manifestieren, was mir gerade so in den Kopf kommt. So. Und diese Abschiedswoche war halt wirklich so, dass ich Ultraschallbilder über Bord geworfen habe. Ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, manchmal nur ein paar Zeilen. Ich habe wirklich dem Meer eigentlich alles anvertraut. Und im Geiranger Fjord war dann wirklich so mein kleiner Höhepunkt. Weil ich hatte damals auch, wie könnte es anders sein, den Namen mir schon überlegt, wie meine Tochter heißen würde. Und das war ganz klar, es ist Luca, Susan Vega, 80er, My Name is Luca, den Song kennen, glaube ich, alle. Und das
haben viele in Ohrwurm.
Ja, und Luca mit K, oh, wie toll, und ein Mädchen mit einem Jungen, ich fand das super, Luca, das war völlig klar. Und ich habe diesen Zettel mitgenommen aus der Kiste und habe oben auf dem Geiranger Fjord gesessen, auf der Klippe, und habe ihn runtersegeln lassen und habe Tschüss gesagt. Ich habe einfach meiner Tochter, die es nie geben würde, Tschüss gesagt in dem Moment. Und das war sehr emotional. Das war wirklich sehr emotional, auch wenn ich schon die Tage vorher mich darauf vorbereitet hatte. Und und der nächste Stopp nach dem Geiranger Fjord war das Nordkap. Und da stand ich oben. Und ich sage immer so ein bisschen sprichwörtlich im Nebel, weil es war ein immer blauer Himmel gewesen. Nur dieses Nordkap lag in so einer fetten Wolke, dass man nichts gesehen hat. Aber das war dann irgendwie auch symbolisch. Ich hatte ja auch keine Ahnung, in welche Richtung es weitergeht. So, ne? Es war so für mich so ein bisschen, ich habe das alles so ein bisschen angenommen und habe gesagt, so, jetzt dreh dich um, jetzt geht's zurück, du hast eine Woche Zeit. Klar reicht die nicht, um Trauer zu verarbeiten oder Verlust oder so, aber jetzt schmeißt du eine Woche alles von Bord, was du dir für dieses Leben wünschst. Und dann habe ich wieder alles aufgeschrieben, jeden Tag. Alles, was mir so in Sinn, ob das jetzt realistisch war oder nicht, war völlig egal. Und ja, und habe ein kleines Ritual für mich aus diesem Abschied gemacht. Und mich hat das, mir hat das echt geholfen. Das war wie so eine Leine, an der ich mich entlang hangeln konnte. Und mit dem Wissen, dass Verarbeitung ganz wichtig ist und Abschied nehmen, dass Trauer zulassen auch ganz wichtig ist. Ich habe selbst ein Psychologiestudium auf dem Buckel, und ob das manchmal hilfreich ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall weiß man über die Phasen der Trauer und der Verarbeitung und dass man, um ins Loslassen und Akzeptieren zu kommen, immer erst trauern muss. Und das ist auch wichtig, das zuzulassen, weil sonst ist das wie ein Vulkan irgendwann in deinem Leben zu einem Zeitpunkt, wo du es gar nicht gebrauchen kannst, suchen sich solche Gefühle nämlich dann den Weg nach oben. Und Und deshalb habe ich gesagt, okay, du musst dir jetzt bewusst vornehmen, Abschied zu nehmen, damit du nicht verbitterst. Weil ich wollte auf keinen Fall in diese Situation kommen, dass ich es nicht mehr ertrage, wenn meine Freundin schwanger ist. Oder wenn ich es nicht mehr ertrage, wenn ich in ein Freundeshaus komme mit vielen Kindern. Und es gibt Frauen, die können das nicht ertragen, weil der Schmerz so groß ist, ja. Und weil sie es nicht verarbeitet gekriegt haben. Also war es eine bewusste Entscheidung, ja, so bewusst, wie man sich das halt auch nur vornehmen kann, ob das dann funktioniert. Aber mir hat es extrem geholfen, das zu ritualisieren.
Du hast gerade über Trauer, über Heilung gesprochen. Es gibt ja viele Menschen, die den Weg der Verdrängung wählen, weil sie Respekt vor den Emotionen haben, weil sie keine Zeit haben, nicht den Mut, in diese Emotionen reinzufühlen. Aber sag doch nochmal ein bisschen genauer bitte, warum es eben einen großen Mehrwert auf mittel- bis langfristige Sicht hat, eben obwohl es wehtut in dem Moment, sich den Raum und die Zeit zu geben. Also was riskiert man, wenn man diese Phase überspringt?
Man riskiert ganz schön viel. Also ich finde, wenn man diese Phase des Trauerns und dieses Verarbeitens vor allen Dingen, darum geht's ja, überspringt, indem man einfach nur irgendwas drüber kippt, ja, also oder Erde drüber macht und sagt, ach komm, ich lebe einfach weiter, alles gut.
Oder Alkohol.
Oder Alkohol, ja. Das ist natürlich auch eine große Gefahr, dass man sich solchen Substanzen hingibt, Alkohol, anderen Substanzen, um es zu überdeckeln, um die Gefühle tot zu machen. Es gibt Menschen, die fallen in einen unfassbaren Aktionismus, also Sportsucht gehört auch dazu, ja, um sich zu fühlen und um eben das andere nicht zu fühlen. Aber all diese Sachen enden ja an irgendeinem Punkt und du kommst an einem Punkt, das ist ja das Absurde mit Gefühlen, die suchen sich ihren Weg. In den schlechtesten Momenten für dich, ja. Gerade wenn du denkst, du hast es jetzt alles hinter dir, ist es das kleinste Ding, was dich auf einmal aus der Bahn wirft und dann kommt der ganze andere Scheiß hinterher. So, und das ist dann ganz schwer aufzufangen. Und dann kommt man wirklich erstmal in eine richtig große Krise. Und die hat man nicht unter Kontrolle, weil die kommt ja völlig unangemeldet in einem unpassenden Zeitpunkt. Man hat meistens überhaupt keine Ahnung, wo kommt das jetzt her? Das ist dieser tolle Spruch, wo kommt das denn jetzt her? Ist doch alles schon so lange her, ja. Aber es kommt, auf jeden Fall. Und deshalb sage ich immer, ey, nehmt euch Zeit. Und ich meine, auch ein unerfüllter Kinderwunsch ist ja ein bisschen, als ob man einen Menschen verliert, der nicht geboren werden durfte. So. Und bei allen Arten des Trauerns sage ich immer, schließ dich ins Zimmer ein, hör traurige Musik, heul dir die Augen aus. Das ist echt total wichtig, weil irgendwann wirst du merken, da kommt auch nichts mehr so. Und dann ist die erste Phase schon mal geschafft. Da brauchst du keine Tempos mehr. Und dann kann man, weißt du, man darf auch sauer sein dann. Es gibt ja auch diese Phase der Wut, die auch dazu gehört, ja. Auch als mein Vater gegangen ist, obwohl wir alle wollten, dass er da bleibt, Ich musste an irgendeinem Punkt Wut auch zulassen. Das hört sich dann total, das hört sich doof an, weil man sagt, man darf doch nicht wütend auf jemanden sein, der krank ist und sich das Leben genommen. Doch, darf man. Man darf wütend sein. Du hast mich allein gelassen. Fuck. So, und das musste auch raus, all diese Gefühle so. Und das ist wichtig, um es zu verarbeiten. Und die letzte Stufe ist halt die Akzeptanz. Und um in diese Akzeptanz zu kommen, musst du all die Wege gehen. Aber nur dann ist ja Platz in deinem Leben für Neues. Wenn du das alles vollstopfst, das ist ja, ich sage, den Vergleich genommen, das ist wie so ein Kleiderschrank, in den nichts mehr reinpasst und du kaufst ständig neue Klamotten. Du musst irgendwann aussortieren, weil sonst ist da kein Platz oder dein Gefühlsleben, ja. Ich habe auch mal, im Buch habe ich es auch geschrieben, auch mein heutiger Partner, in dieser Zeit, wo ich so damit beschäftigt war, diesen Weg zu gehen, der hätte vor mir sitzen können, ich hätte den nicht bemerkt. Weil es war kein Platz dafür. Es war der Kopf, der Körper war voll mit anderen Gedanken, Emotionen, Wegen. Und den habe ich erst kennenlernen können, als das alles abgeschlossen war. So, und so ist es einfach. Und deshalb kann ich jedem nur raten, egal was es ist, sei traurig, gönn dir das, sei wütend, gönn dir das. Mach irgendwas kaputt. Also nicht Menschen und so, ne? Aber schönes Ding, man kann auf dem Schrottplatz in Hamburg, ich weiß nicht, ob das in München auch geht, alte Autos mieten, so für 2 Stunden. Dann kriegt man einen Vorschlaghammer und eine Brille und darf das Ding zerkloppen. Okay. Mega. Ich habe das einer Freundin mal zur Scheidung geschenkt. So, und wir Mädels haben mit Champagner drumherum gestanden und die durfte einfach auf dem Ding rumhüpfen und das Auto zerlegt. Sowas ist aber cool. Es ist echt ein Ventil, das ist gut. So, und am besten noch das Foto von ihm vorne auf die Windschutzscheibe kleben. Aber also solche Sachen, wie ihr es braucht. Jeder braucht es anders. Aber trauern ist okay, heulen ist okay, wütend sein ist okay, ist alles okay.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohacking, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie ATP zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode. Warum glaubst du, machen das die wenigsten Menschen? Also ich glaube, spontan würden die meisten Menschen sagen, will ich nicht, mache ich nicht, steht mir nicht, das bin ich nicht.
Vielleicht, weil wir erzogen wurden, dass wir so kontrolliert sein müssen. Obwohl, guck mal, wenn man Liebeskummer hat, die meisten rutschen. Genau, es ist akzeptiert. Die rutschen auch da rein und können nicht kontrollieren, ob sie sich die Augen ausheulen. So, im Endeffekt muss man es, glaube ich, einfach vergleichen und muss sagen, es ist auch eine Trauer, es ist eine ähnliche Trauer. Das ist ein Trennungsschmerz. So. Und das können ja Sachen sein, das kann der verlorene Job sein, das kann eine gegangene Ehe sein, das kann ein verlorener Mensch sein. Das sind ja alles Verluste, so. Und die Trauer funktioniert ja bei allem gleich.
Und du hast jetzt eine schöne Liste von Beispielen genannt, die aufs Erste vielleicht gar nicht zusammenhängen, aber es hat ja den gemeinsamen Nenner, dass ein Lebenstraum zerplatzt ist, in welcher Form auch immer. Und ich finde, da darf man auch bei vermeintlich kleineren Träumen trotzdem akzeptieren, dass das Trauer ist, dass da Emotionen sind, die raus dürfen und denen auch Raum geben.
Ja, total. Ich meine, das ist ja manchmal, in meinem Beruf ist es manchmal einfach nur, dass man eine Rolle nicht bekommen hat. Sie hat jemand anders beim Casting bekommen. Ich darf sauer sein, natürlich darf ich sauer sein, aber ich darf mich nicht die nächsten Wochen nur noch darum drehen, weil dann habe ich keinen Platz mehr irgendwas anderes. Ich darf sauer sein, ich darf wütend sein. Ich kann auch einfach sagen, so, heute Abend trinke ich mir einen meinetwegen. So, und dann muss ich aber einen Haken hintermachen, weil sonst ist ja kein Platz mehr für Neues. Weil das Schlimmste ist ja, wenn man sich die ganze Zeit im Kreis um irgendeine Sache dreht. So, und man gar nicht merkt, dass der Fokus dann, also man sagt ja mal, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du nur dem Schlechten aufmerksam gibst und dieser Wut und dem Groll und was alles schiefgegangen ist, dann zieht das Pech wie Schwefel an. Das ist ja total faszinierend in unserem Leben, ne? Also man sagt ja auch mal, der Teufel kackt immer auf den größten Haufen. Aber das stimmt. Wenn ich mich nur aufs Schlechte konzentriere, ziehe ich auch das Schlechte an. Wenn ich meinen Fokus aber wieder nach außen richte und sage, nee, so, das ist abgehakt, darf ich sauer sein, next. So, dann geht's nach außen, weißt du? Dann ziehe ich auch wieder Sachen an.
Ja. Und oft ist dieses im Kreis drehen aus meiner Erfahrung, wenn man eben nicht den Mut hat, mal wirklich in den Kern der Emotionen zu gehen, sondern immer nur an der Oberfläche bleibt und dann ist es sowas Diffuses, was man vielleicht auch nicht aufgeschrieben hat oder so und dann dreht man sich im Kreis und bleibt eben auf der Stelle. Du hast ein sehr großes Interview im Spiegel vor ein paar Wochen gegeben, wo mir schon die Überschrift wirklich im Herzen wehgetan hat. Es hieß, ich hatte das Gefühl, ich sei kaputt, nur eine halbe Frau. Dieses Wort kaputt, das fühlt sich so krass, finde ich, an. Es hat wirklich, ich habe es meiner Frau vorgelesen, ich gucke immer samstags in den Spiegel, hab ihr das vorgelesen und wir waren beide so ein bisschen bedröppelt, weil es einfach so eine krasse Aussage irgendwie ist. Also man fühlt da direkt mit. Fühlst du dich heute wieder ganz? Es ist ja ein paar Wochen jetzt her oder das Erlebnis jetzt auch deutlich länger, aber fühlst du dich heute wieder ganz?
Ja, fühle mich absolut wieder ganz. Und aber das ist ein Gefühl, was sich einschleicht, ne? Das Ding ist halt, wenn du so viele Jahre auf so einer Reise bist und dein Körper macht nicht das, was dein Körper machen sollte. Und alle um dich rum sagen dir aber, das müsste aber eigentlich können, das ist ja das Natürlichste der Welt. Dann fängst du irgendwann an, dich selbst zu zerlegen, ne? Und das muss ja dann an dir liegen. Was ist also mit dir nicht in Ordnung? Was ist mit deinem Körper nicht in Ordnung? Du magst ihn irgendwann nicht mehr. Und dazu kommt, dass er sich eh verändert hat, diese ganzen Hormone, Hormonspritzen, Behandlungen und so. Du siehst nicht mehr aus wie du selbst, du fühlst nicht mehr wie du selbst. Und dann macht er noch nicht mal das, was er machen soll. So. Und dann hast du die Gesellschaft, die von außen dir auch noch widerspiegelt und so. Ich meine, ich glaube, ich kann mich an kein Interview in den letzten 30 Jahren erinnern, wo ich nicht gefragt wurde, warum ich denn keine Kinder habe. So. Es ist ja, das geht ja, also, und da versuche ich in dem Buch auch viel drüber zu schreiben, also dieses, was von außen an Erwartungshaltung eigentlich auf die Schultern von uns Frauen gelegt wird und wie die Gesellschaft eigentlich glaubt, sich da einmischen zu können, wie wir unsere Wege gehen und ob die gut oder schlecht sind. Aber ich wollte in dem Moment ja unbedingt Mutter werden, hatte eh schon das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, mit meinem Körper stimmt was nicht. Und dann sagen die Leute von außen noch, bist bestimmt karrieregeil, willst keine Kinder, ne, sind im Job im Weg und so.
Egoistisch.
Ja, egoistisch und so. Und ja, oder Männerfeindin und die finden, also weißt du, so mag bestimmt keine Männer und weißt du, da geschieht ihr ganz recht und dann auf dem Weg. Und also du kriegst ja alles Mögliche zu hören. Und dann denkst du irgendwann, mit dir ist was nicht in Ordnung und du bist nur halb, weil die Gesellschaft dir auch sagt, du, wenn du keine Kinder hast, dann bist du ja eigentlich gar nicht vollwertig eine Frau. Und dann versuchst du es, um irgendwie diesem Bild zu entsprechen. Eigentlich auch nicht, eigentlich machst du es für dich, aber irgendwie kommen diese Gedanken ja dann doch dann irgendwann mit rein. Und dann klappt es nicht und dann fühlst du dich echt halb. So, nicht genug.